Jäckchen. Seit Tagen höre ich Siri Hüstwedt, lausche ihren Ghost Stories, kann mich all dem nur schwer entziehen und muss doch immer wieder einen Halt einlegen, vielmehr den Text kurz anhalten. Sofern man das überhaupt sagen kann, den Text anhalten. Vielmehr ist es ja eine Stimme, die liest, sei es die innere oder die eines anderen Menschen, die angehalten wird. Ein Gespräch also. Und eigentlich will ich ganz dringend zu diesem Memoir und Tagebuch und Versatzstück Ensemble und Seismograph politischer Gegenwart und Trost und Trauerbuch und Zuversichtsmacher schreiben. Aber das wird dauern. Länger als ich ursprünglich gedacht habe. Und vielleicht ist dieses Sitzen an einem Schreibtisch, an meinem Schreibtisch, das Fenster weiterhin zur Linken, Klammer auf, ich schreibe ja nicht mehr mit dem Wetter. Und auch über diesen Satz wird neu zu schreiben sein, ich kann das manchmal alles gar nicht glauben, Klammer zu. Vielleicht ist also genau dieses Schreiben, dieser Moment hier, in der Annahme, nicht allein zu sein, schon eine erste Resonanz auf ihren Text. Und ich habe ihren Ton, auch mit mir, als ich dieser Tage nochmals in der Sammlung Prinzhorn bin, jenem Museum in Heidelberg, das bereits 1900 gegründet wird, um Kunst von Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen archiviert, so heißt es dort, und neben einer ständigen Sammlung auch in einzelnen kuratierten Ausstellungen all diese Exponate zeigt. Etwa 40.000 gibt es derzeit davon. Eine Menge. Und keine Ahnung, wie viele Menschen diesen Ort kennen. Es ist also eine Herzensempfehlung. Jetzt. Gerade jetzt. Für mich ist dieser Ort mittlerweile ein Anker. Einst angeregt durch meinen guten Freund Rainer, ohne den ich weder den Ort noch Prinzhorn kennen würde, was mir alles entgangen wäre. An Kunst, an Menschlichkeit. Ganz zu schweigen davon, dass Rosa in Grau ein völlig anderer Text ohne den dortigen Besuch geworden wäre. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich fahre also vor wenigen Tagen zu einer Ausstellung, die ich unbedingt sehen will, weil sie die Frage der Identität über von Menschen angefertigte Kunstwerke stellt. Und vielleicht ist das falsch formuliert. Denn eigentlich, aber das verstehe ich erst vor Ort, wird keine Frage gestellt. Identität findet sich hier, wird spürbar. Oder vielleicht einfach die Ahnung eines anderen Menschen, seiner Ängste, seiner Albträume, seiner Erfahrungen inmitten einer Gesellschaft, die so viele unter sich und neben sich vergisst oder ausblendet. Findet sich in einzelnen Wörtern, in diesen wirklich unfassbaren Porträts, die einem in das Selbst eines oder einer anderen einfach hineinfallen lassen. Hier gibt es kein Zurück, keine Fragen mehr. Hier gibt es nur Gelebtes. Wobei die Frage des Erlebens nicht unbedingt einen Wirklichkeitssinn haben muss, vielleicht sogar eher einen Möglichkeitssinn, so wie ihn Robert Musil umschreibt in Der Mann ohne Eigenschaften. Die Zeiten der Verfasstheit der einzelnen Kunststücke variieren, aber der Ausdruck ist ungeheuer, umreißt einen, nimmt einen sofort ein, ob man will oder nicht. Und verrückt ist das. Ich kenne diesen Ort ja. Kenne vor allem eines meiner Lieblingsstücke dort, habe es vor ein paar Jahren das erste Mal in der Ausstellung Fragile Schätze gesehen. Das Jäckchen. Sehe auch dieses Mal schon von weitem. Das Jäckchen. Und? Unter Jäckchen verstehen wir gemeinhin ja ein Kleidungsstück, in das sich hineinschlüpfen lässt, das meist auf der Vorderseite geöffnet ist, über zwei Ärmel verfügt, vorne sich in zwei Hälften zeigt, zugeknöpft, zugeknotet oder mit einem Reißverschluss verschlossen werden kann, sich aber auch geöffnet tragen lässt, manchmal ganz leicht wirkt, nur aus einem dünnen Stoff sein kann. Ein Jäckchen eben. Die wehende Verkleinerungsform im fehlenden Rockschoß. Mairöckers, dieses Jäckchen, nämlich das Vogelgreif, im Körpergepäck. Von der ganzen Geschichte der Jacke, aus dem Französischen kommend, an dieser Stelle leider zu schweigen. Was ein Jäckchen doch viel mehr sein kann, was ein Mensch viel mehr sein kann, wenn sie oder er sein Jäckchen als Schreibfläche nutzt, wenn das eigene Ich dort manifestiert, wenn das Ich immer wieder hineingestickt wird, als wäre es dann fixiert, unwiederbringlich, ließe sich dann nicht mehr verlieren. Du trägst es ja auf der Haut. So ein Jäckchen, also. Von Agnes Richter, aus einer anderen Zeit. Klein ist dieses Jäckchen. Mir scheint, es wird mit den Jahren immer kleiner. In einem Glaskubus ist es vorsichtig drapiert, so dass man all die eingestickten Worte sowohl innen als auch außen lesen kann. Einfach in das Innere hineinlesen kann. Unheimlich ist das auch. Man stelle sich vor, der eigene Körper von innen beschrieben, so ist das irgendwie hier. Und mancher Schriftzug ist nochmals an der Wand auf eigenen Tafeln aufgezogen, mein Blick eingezogen, eingesogen von diesem Stück Textil, von all dem bunten Garn und wie es beharrlich durch Stoff und Zeit an Bedeutungen festhält. An einem Ich, an so einem einzelnen Ich. Zu ersticken. Lese ich dieses Mal, und ich lese es richtig, zusammen, zu ersticken. Als gäbe es keine andere Wahl. Und nie ist mir aufgefallen, wie nah dieses handwerkliche Sticken am Ersticken liegt, wie wenig Luft dazwischen ist. Und ich stehe da, stehe vor diesem Jäckchen und hole Luft, weiß nicht woher, aber hole Luft. Tief. Und eigentlich müsste ich über all das gar nicht schreiben, denke ich. Ich habe ja schon darüber geschrieben. Über eben dieses Jäckchen, seine Entstehung, über Agnes Richter, in der Annahme, damit auch etwas sichtbar zu machen, wenn auch nur in meinem kleinen Rahmen. Und nun aber sieht es immer wieder so aus, als ob manches einfach wieder verschwinden würde. Zur Disposition stehe. Gerade Erzähltes wieder Leerstelle wird. Und weil ich es schon einmal geschrieben habe, lese ich es jetzt einfach nochmal vor. Den Anfang vom Schluss. Die Frage nach einer Leerstelle. Hier exemplarisch anhand der Bayerischen Heil- und Pflegeanstalt H. Egelfing. Der gängigen Definition nach ist eine Leerstelle eine Gemarkung, die nicht besetzt ist, bei der etwas fehlt, etwas unsichtbar im Dunkeln bleibt. Die Jahre zwischen 1945 und 1971 in Deutschland sind in vielerlei Hinsicht solch eine Leerstelle, eine Zeit, in der etwas fehlt, etwas im Dunkeln bleibt. An den gesellschaftlichen Randgebieten, mit Blick auf die inneren Zustände der deutschen Psychiatrien, die inneren Gesichter, wie es beim Maler Eugen Gabritschewski heißt, der, mit Unterbrechungen, mehrere Jahrzehnte in der Bayerischen Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H. verbringt. Vieles ist zu dieser Zeit nicht besetzt, vieles fehlt. Streckenweise an Dokumentation, an Öffentlichkeit, an Erinnerung auch. 26 Jahre liegen zwischen dem Ende des Nationalsozialismus und dem Beginn der Psychiatrie-Enquete 1971. Ein Vierteljahrhundert, das in etlichen Psychiatriegeschichten bisweilen rudimentär abgehandelt wird. Ein paar Sätze, oft nur knapp ausgeführte Verschlagwortungen, Einführung der Psychopharmaka etwa, Versuchsreihen, Ende der Insulinkuren, weniger Elektroschocktherapien, seltenere Dauerbäder, Entnazifizierung. Zumindest der Versuch, der vielerorts langwieriger, sehr viel schwieriger ist als erwartet. Überfüllte Anstalten, Platz- und Geldmangel, Isolierzimmer, Arretiermaßnahmen, kein Recht auf körperliche Unversehrtheit, wie es im Gesetz über die Verwahrung geisteskranker, geistesschwacher, Rausch-, Gift- oder alkoholsüchtiger Personen vom 30. April 1952 festgehalten wird. Verdrängungsmechanismen, kaum Pflegekräfte, anhaltende Hungersnot direkt nach dem Krieg, viele Tuberkulosetote, Mangel an so vielem. Alles in allem keine einfachen Zustände für all jene Menschen, die den Zweiten Weltkrieg in einer Heil- und Pflegeanstalt überlebt haben. In Egelfing-H etwa, einem idyllisch anmutenden Areal, das Anfang des Jahrhunderts als Jugendstil-Utopie einer Heil- und Pflegeanstalt von Friedrich Focke geplant und umgesetzt wurde. Seit 2020 nun, zu Teilen als gentrifizierter Jugendstil-Wohnpark überbaut, sukzessive aber verschwindet. Einer der Orte, der während des Nationalsozialismus Teil der sogenannten T4-Aktion wird. Mehr als 2000 Menschen werden aus Egelfing-H in Tötungslager deportiert, Hunderte von Kindern einem grausamen Hungertod und Versuchsreihen ausgeliefert. Eine größere öffentliche Auseinandersetzung mit den Euthanasiemorden findet erst in den 1990er Jahren statt. Möglichkeiten, mit diesen gesellschaftlichen Leerstellen umzugehen, gibt es viele. Hinsehen ist eine.